Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Vielen lieben Dank und herzlich willkommen an dieser Stelle, wo auch immer Sie uns jetzt zusehen, zu hören, ob hier im Haus in der VRM bei unserem Live-Podcast, um über alle Kanäle, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch über YouTube im Livestream. Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge von Korte und Rink, heute als Bergfest unserer kleinen Demokratietour durch Rheinhessen. Ich begrüße Sie alle hier in der VRM, ich begrüße alle an den mobilen Endgeräten, alle, die uns zuhören, und ich begrüße natürlich ganz herzlich Herrn Professor, Doktor Karl Rudolf Korte. Herzlich willkommen. Hallo.
Na, ist eine Unart, Gäste, auf die man sich eigentlich freundlich einlassen sollte, gleich so zu diskreditieren.
Würdigen.
Nee, das ist diskreditieren. Das ist ja praktisch eine Verballhornung von akademischen Titeln.
Nein, das ist. Ich habe einfach versucht, in Worte zu fassen, was sie sind.
Hat das was mit Neid zu tun?
Ich bin, Herr Korte, ich bin meilenweit entfernt von auch nur einem Doktortitel. Ich bin gar nicht in der Reichweite von Neid bei sowas.
Ja gut, aber es ist unterschwellig. Spielt sich schon bei Ihnen psychologisch was ab. Emotional kann ich Sie noch nicht ganz lesen, wie man das heute ja interpretiert. Aber ich lerne natürlich dazu, nach so Tagestouren umso mehr.
Dabei habe ich gedacht, dass wir jetzt heute den ultimativen Test hätten, dass wir uns ein bisschen näher kommen, weil wir ja den ganzen Tag schon am ersten Tag unserer Demokratietour miteinander unterwegs waren. Ich fasse nochmal für alle kurz zusammen, die es nicht vor sich haben. Wir waren heute Morgen vor dem Staatstheater in Mainz, haben dort mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Wir waren danach in Kirchheim-Bohlanden im Nordpfalz-Gymnasium, haben mit einem Sozialkunde-Leistungskurs gesprochen, waren danach hier auf dem Lerchenberg, haben mit dem SPD-Ortsvorsteher Alper Kömür ein Gespräch geführt, und der Oberbegriff war tatsächlich Demokratie, demokratischer Diskurs. Die Idee ist entstanden, weil wir zwei ja häufig im Podcast auch darüber sprechen, wo denn eigentlich Räume für demokratischen Diskurs sind und entstehen, und ich mir die Frage gestellt habe, was wir als VRM, als Medienunternehmen denn zu diesem Diskurs beitragen können, und ich gedacht habe, dass wir diesen versuchen, an diesen zwei Tagen zu ermöglichen. Dank der tollen Unterstützung heute den ganzen Tag begleitet im Live-Ticker und in den aktuellen Podcast-Folgen. Und Herr Korte, deswegen wäre die Frage, also rückblickend an den ersten Tag, was ist denn für Sie hängen geblieben?
Na, Sie können Auto fahren.
Ja.
Aber natürlich mit Einschränkungen.
Die saß auf dem,
von der Rücksitz, die Einschränkung. Aus, ja, war das gut zu beobachten. Man kann ja da Führungsstile ableiten, ne? So wie Sie Auto fahren.
Und
na, ich würde nicht gerne Ihr Mitarbeiter sein. Aber immerhin haben wir die Ziele erreicht. Sie haben Ziele vorgegeben,
ja,
und wir haben sie auch erreicht. Andererseits hatten wir ein sehr kluges Team auf den Bänken dazwischen und auch der Mike vorne, sodass die Navigation altanalog praktisch übermittelt wurde und es dann zu einem guten Ergebnis führte. Aber der Start heute Morgen war brillant, nicht nur, weil das Wetter brillant war. VRM hatte extra das Theater auf die Sonnenseite gebaut, sodass wir wunderbar in der Sonne standen. Und als allererstes kam eine Leserin, eine Hörerin, die heute Abend auch hier sein wollte. Ach, hier, genau, in der ersten Reihe, natürlich.
Heute Morgen hat sie noch was anderes
an. Ja.
Das war nämlich,
übersehen. Und ja, okay. der grüne Mantel, und überreichte eine große Packung Mozartkugeln. Insofern hat der Tag für mich natürlich großartig begonnen.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken, neben den Mozartkugeln, das war wirklich total überragendes Geschenk, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Will auch nicht schmälern den Käse, den wir danach noch bekommen haben vom Käsestand. Danke da nochmal an die liebe Sandra, die vorbeigekommen ist. Jetzt waren es ja ganz verschiedene Orte. Mhm. Das eine war tatsächlich am Markt, ohne jetzt willentlich, nicht willentlich auf Wählermärkte, da werden wir noch drauf zu sprechen zu kommen, also den Ort eines demokratischen Diskurses einzugehen. Danach waren wir in einem Gymnasium und haben explizit mit jüngeren Menschen gesprochen. Und am Ende mit einem Ortsvorsteher, der ja wirklich Basispolitik wirklich an der Grasnarbe macht.
Ja.
Gab es so einen roten Faden, der für Sie durchgegangen ist?
Ja, Demokratie funktioniert nur analog. Und das heißt also, in einer Gesprächssituation, aus der sich ableiten lässt, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die man handelt und verhandelt und da am Ende sich aus dieser Handlung auch eben politische Macht entwickelt. Das ist eigentlich das Grundmodell einer organisierten Freiheit, was Demokratie ja ist. Und das hat sich über den Tag auch bestätigt, dass wir mit ganz unterschiedlichen Gesprächen Resonanz ausgelöst haben. Und Resonanz ist dazu da, um einen Resonanzdraht geradezu auch zu entwickeln. Und wer diesen Draht hat, letztlich zwischen Regierenden und Regierten, kann auch steuern, kann Einfluss nehmen, kann sich einbringen. Ohne diesen Resonanzdraht wird das nicht funktionieren. Und das war nicht die Linie des Tages, zuzuhören, es einzuordnen und wahrzunehmen, welche unterschiedlichen Interessen existieren, die alle darauf warten, ernst genommen zu werden, wahrgenommen zu werden, aus denen ein Handlungsauftrag für die Politik erwächst, eines gelingenden Lebens, einer guten Politik, einer besseren Daseinsvorsorge. Denn wir haben uns natürlich mit vielen Defiziten auseinandergesetzt.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt gewesen, der für mich hängen geblieben ist, dass über alle Altersklassen hinweg die Leute gesagt haben, sie haben manchmal nicht das Gefühl, dass Politik sich mit ihren Problemen beschäftigt. Oder bei den Jugendlichen sogar beim Gymnasium, die gesagt haben, sie fühlen sich von der Politik auch nicht gesehen. Ist ja aber auch ein Befund, der nachdenklich stimmt im Hinblick auf Demokratie.
Klar, weil wir auch natürlich messen können, viele Facetten und Formen von Politikverdrossenheit, das bis zur Politikverachtung ja reicht. Aber es gibt eben auch eine Bevölkerungsverdrossenheit bei Politikern. Und haben wir schon den Eindruck, eine Form von Abgehobenheit, nicht zuzuhören, oft auch ein Prozess, der mit Professionalisierung der Politik zusammenhängt. Je professioneller Politik wird, desto technokratischer hebt sie sich auch ab. Um Probleme noch zu lösen in einer komplexen Konstellation, geht es oft nicht anders. Dann hat man auch eine technokratische Sprache, hat keine Kontakte mehr und dann ist diese Abgehobenheit da. Sie ist gar nicht nur aus einer Erfahrung irgendwie etwas sich abzukoppeln, sondern sie ist praktisch ein Rückzugsort einer technokratischen Effizienzsteigerung.
Das heißt, um auf den Anfang Ihrer Antwort einzugehen, die beim Punkt Verdrossenheit von Politikern gegenüber Bürgern, würden Sie sagen, es gibt Politiker, die einfach keine Lust mehr haben, sich mit Bürgern oder mit deren Themen auseinanderzusetzen, also in der ersten Linie zu stehen und dieses Gespräch zu führen?
Ja, sie kümmern sich durchaus um Problemlösungen, aber dann eben auf eine eher technische Art, ohne jetzt den unmittelbaren Kontakt zu Bürgern zu suchen. Das Augenmerk liegt mehr daran, politische Mehrheiten abzusichern, denn das macht politische Rationalität ja aus, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern wenn das Problem gelöst ist, auch noch die Mehrheit zu behalten. Das ist was ganz anderes als das, was man normalerweise erwartet, dass dann ein Problem abgearbeitet ist. Es kann ja auf der Strecke des Abarbeitens drohen, die Mehrheit zu verlieren. Dann hört man lieber auf, das Problem abzuarbeiten. Das ist eine politische Raffinesse, die aber mehrheitssichernd so ist. Und Rationalität, wer sie so wahrnimmt, muss sie auch anerkennen, damit umzugehen.
Wobei das ja nicht im Sinne der Sache ist. Also im Sinne der Problemlösung ja nicht. Und Sie betonen ja immer wieder in nahezu jeder Podcast-Folge, dass Wähler Problemlösungskompetenz wählen. Das heißt, ein Politiker schießt sich ja selbst ins Knie, wenn er aufhört, Probleme zu lösen, um seine Mehrheit zu sichern, weil er ja kein Problem mehr löst. Oder reicht es schon, die Problemlösungskompetenz dem Wähler gezeigt zu haben und das Problem dann gar nicht anzupacken?
Ja. Manche arbeiten auch systematisch an der eigenen Bedeutungslosigkeit.
Wer denn?
Ja, manche regierende Bürgermeister, denen man das nachsagt auch. Habe ich so den Eindruck, auf die das ganz gut passen würde. Es ist ein Abwägungsprozess, in dem durchaus Versuch, Probleme zu lösen. Wir müssen ja aus politischen Mehrheiten, dafür haben wir die Leute gewählt, als Wählerinnen und Wähler, gesellschaftliche Mehrheiten zu formen. Das ist ja ein Führungsanspruch. Und nicht einfach nun in einer Demoskopie-Demokratie abzuwarten, wie die Stimmung sich entwickelt und dann darin Entscheidungen beeinflussen. Das ist ja ein anderes Modell.
Wobei da gehen Sie ja auch in Ihrem Buch drauf ein, da schon die erste Herausforderung liegt, weil wir haben ja eine politische Mehrheit mit links und eine Wählermehrheit mit rechts, was wir ja auch schon nicht übereinbekommen.
Ja, und wir haben denjenigen, der das gut erklären konnte, so eine dilemmabewusste Offenheit, Robert Habeck, der das idealtypisch professionalisiert hat, den haben wir nicht mehr. Also die Dilemmata praktisch einer im Elektoral gewählten Mitte-Rechts-Mehrheit im Bundestag und einer Regierung, die eben mit Mitte-Links versucht, Mehrheiten dann in Politik zu überführen. Das ist eine widersprüchliche Mehrheit, die wir gewählt haben, die wir im Amt haben, die als Spannung da bleibt. Und ein größerer Koalitionspartner wie die Union muss, um eine einfache Mehrheit hinzubekommen, immer mit der SPD, also mit einer linkeren Partei zusammenarbeiten oder gar bei zwei Drittel mit noch viel mehr Linken und Mehrheiten suchen. Das ist eine Besonderheit, die wir im Frühjahr in dem Parteiensystem nicht hatten, aber bei lagerübergreifenden Mehrheiten der ersten kleinen großen Koalition, mit der wir es zu tun haben, geht das nicht anders. Und das führt zu vielen Irritationen, die wir im Alltag haben, bei der Entscheidungsfindung dieser Koalition, die ja eigentlich 12 Stimmen Mehrheit hat, also sehr viel im europäischen Maßstab. Das ist gar nicht
so viel, haben wir gelernt.
Ja, früher hatten große Koalitionen über 150 Stimmen Mehrheit. Da musste man nicht jedem hinterherlaufen. Das musste man bei 12 schon mehr. Aber im europäischen Vergleich des Parteienwettbewerbs sind 12 Stimmen schon eine solide Mehrheit. Und trotzdem fällt die schwer zu organisieren. Wir haben ja den Eindruck, dass die Kanzlerdemokratie sich pulverisiert unter diesen Rahmenbedingungen, wie wir sie kennenlernen. Es gibt kein Kraftzentrum in dieser Regierung, zumindest bis jetzt ist es nicht herausgebildet. Das Kabinett beschließt ein Gesetz, ist sich da auch einig und gibt es dann wie eine lose Anregung an die rebellenhaften Fraktionen. So kommt es rüber. Und dann ist wie so eine Zufallsmehrheit, die sich herausbildet offenbar in der Union und in der SPD. Und das hatten wir in dieser Form noch nicht.
Ein Phänomen in dieser Konstellation ist ja tatsächlich, dass die Fraktionen, die einen würden sagen, stärker geworden sind, selbstbewusster geworden sind. Die anderen würden sagen, das als Handlungsempfehlung auffassen und nicht mehr in einer Koalitionslinie dann quasi abstimmen. Führen Sie das auch auf diese stabile Mehrheit von 12 Stimmen zurück, dass die Fraktionen auf einmal sagen, wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Macht in der Hand, weil wir mit kleineren Stimmen eben schon ein gewisses Druckmittel haben?
Das ist was dran, aber eine parlamentarische Mitsteuerung, die Aufgabe haben ja Fraktionen. Sie müssen kontrollieren, an Regierungen können sie auch antreiben, sie müssen mitsteuern in dem Sinne, dass sie mehrheitsfähig die Initiativen auch übersetzen, wenn sie keine eigenen Initiativen einbringen. Das ist schon da, aber es muss natürlich verlässlich organisiert sein. Das setzt Vertrauen voraus, Vertrauen in die Hauptakteure erstmal der Fraktionsführung. Die müssen vertrauensvoll mit den Akteuren im Kanzleramt zusammenarbeiten und da hat man nicht den Eindruck, dass das vertrauensvoll passiert. Wir haben ja diese Lernphase gehabt, da kann man vieles unterstellen mit vielen Problemen. Aber jetzt müsste das eigentlich längst abgeschlossen sein. Wir kennen ja mit Niklas Luhmann nicht nur die Überwachung, die man hat, wenn man in irgendeiner Weise Organisationen beteiligt, beurteilen möchte. Es gibt auch die Unterwachung. Das heißt also die Anlernung von unten. Das haben Sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass das bei Ihnen auch passiert ist, als Sie als Chefredakteur kamen. Also die.
Davon lebe ich bis heute.
Ja, ist klar. Also nicht täuschen lassen. Die zentralen Mitarbeiter lernen die neuen Chefin an, wenn sie gut sind, klug sind. So ist das überall.
Denen
das
ist auch egal, wer über ihnen, unter ihnen Chef ist.
Und insofern gibt es Anlernkosten. Ne? Die waren bei Ihnen riesig hoch bestimmt. Anlernkosten. Und das war auch zu beobachten. Aber darüber hinaus glaube ich einfach, dass es eine von den Umfragen getriebene Existenzangst vieler Abgeordnete gibt, die sie mit dem Rücken zur Wand in so ein Defensivbündnis bringt und ihnen den Spielraum nimmt, über die Hürden zu springen, dem Partner was zu gönnen, etwas vielleicht auch experimenteller zu machen, Vertrauen in die Führung der Fraktionen zu überführen, das ist nicht da. Und die Fraktionsführung, also zumindest bei der Union ist es so, hat eben anders als Kauder, der das ewig unter Merkel war, selbst Ambitionen, Kanzler zu werden. Das ist auch eine neue Konstellation, die dieses Ruckeln mitbedingt. Also wer wird bei Ihnen, wer ruckelt bei Ihnen schon? Ne? Das muss man sich auch mal klar machen.
Ich kann es gar nicht mehr zählen.
Ja, okay.
Das zu viele Hände für die vier Beine vom Stuhl.
Okay. Ja.
Das heißt, wenn man es in Führungskräftesprache übersetzen würde, müssten die Führungskräfte der Koalition an ihren Beziehungsbrücken aus ihrer Sicht arbeiten und miteinander mal
ja.
Outdoor-Sport machen, klettern gehen, sich aufeinander verlassen, Bier trinken.
Ja, also Vertrauen ist ganz zentral, sonst käme es ja auch nicht zu Koalitionen. Dafür sind ja Sondierungsphasen da. Aber es müsste schon mehr sein, denn intellektuell verstehen alle, dass das eine Gewinnersituation ist, wenn man sich wechselseitig was gönnt, wenn man Regierungsgesetze übersetzt, wenn man Probleme damit abarbeitet, das belohnen wir als Wählerinnen und Wähler. Dafür haben wir eine Regierung, das möchten wir so haben und nicht, dass sie sich immer auf Kosten anderer profilieren. Also intellektuell verstehen sie das, aber sie sind im Alltag in diesem Defensivbündnis der ersten kleinen großen Koalition offenbar so gefangen, und auch so existenziell bedroht, wie sie sich selbst sehen, dass sie diese Lässigkeit nicht einbringen können, um das so zu übersetzen. Und ob sich das jetzt verbessert, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Wir hatten ja ohnehin schwierige Situationen von der Ausbildung, wie es überhaupt zu dieser Koalition kam. Das vergisst man oft in diesen Tagen. Es war jetzt auch keine Fackelumzüge, die wir erlebt haben in Berlin nach dem Regierungswechsel. Ne? Also Scholz, wenn Sie sich noch erinnern, war der Kanzler vorher. Es gab einen Regierungswechsel, aber wenig Euphorie. Es war sehr aufbruchslos, wie sich da eine Mehrheit herausgebildet hat. Und wir hatten als Wählerinnen und Wähler...
Den Aufbruch bestand darin, dass manche, glaube ich, froh waren, die Ampel los zu sein, oder?
Das schon, aber das ist auch im Moment das Problem, dass die Sehnsucht nach der Ampel zunimmt. Das ist sehr verdächtig. Ne, das sollte man als trügerischen Kern interpretieren. Aber wir hatten 5 Kanzlerkandidaten. Alle waren messbar unpopulär. Ne, das war interessant zu beobachten. Der Merz hatte praktisch die erste Kanzlerkandidatur, die aus Süddeutschland betreut wurde. Das hatten wir in der Form nicht. Scholz-Werte, können Sie sich noch erinnern?
Von Söders Knaben, meinen Sie?
Ja, Scholz unterirdische Umfrage da. Also Kanzler Malus, mit dem er ins Rennen gegangen ist. Bei Habeck, Habeck hatte sich ja idealerweise im Wahlkampf praktisch aus dem Heizungskeller in die Küche hochgearbeitet. Und die K-Frage war ja die Küchenfrage, eigentlich nicht die Kanzlerfrage. Ne? Er hat am Küchentisch seine Inszenierung seiner Wählerschaft kommunikativ auch bedient, auch abgeholt. Ja, und Frau Weidel auch war auch eine Kanzlerkandidatin. Da ist, haben Sie mal Eindruck, dass der Gefrierpunkt physikalisch sich senkt, wenn sie spricht. Das kann auch nicht populär sein. Also auch wenn man gehört hat, Scholz und Merz klangen für viele wie Schmerz.
Ja. Ne?
So, und das ist die Ausgangslage.
Diese Wortverheiratungen klappen gut. Wir hatten ja jetzt jüngst in der Podcast-Folge den Bundesparteitag der CDU, ja, wo Frau Merkel war und wir Merzel draus gemacht haben.
Ja, das stimmt. Also die Merzel-Festspiele waren auch interessant. Queen Mom der deutschen Politik, wie man praktisch Kontinuität innerhalb der Union schafft, die progressive Mitte doch aufzunehmen, indem man sie einfach nicht nur einlädt, sondern dass sie da ist. Mhm. Eine gute Kombination, also das konservative Lager und das progressive saßen zusammen und man hatte den Eindruck, wie bei so einer Tasse Tee, so ein Teebeutel, märzlindernd, könnte man Merkel nutzen. Und das ist ja auch gemacht worden. Insofern ja, ein Versuch einer sehr professionell agierenden Partei als Partei, die mit 90% nicht ihren Vorsitzenden abstraft, sondern ihm Rückendeckung, Stärke gibt für das, was er vorhat. Das
Es gibt SPD-Vorsitzende, die hätten sich das auch gewünscht.
Genau, ja, genau. Also die SPD hat das weniger professionell gemacht. Manche sagen einfach ehrlicher, aber beide Vorsitzenden eben sehr unterschiedlich bedient. Was aber, wenn man zurückgeht dann an den Kabinettstisch oder als Minister auftaucht, super schwer ist. Man hat kolossal an Autorität verloren. Das spüren ja auch andere. Insofern ist der Bewegungsspielraum dann, mit ihm etwas auszuhandeln, mit unserem Vizekanzler super schwer geworden danach. Und er hat eben auch Angst, was kann er machen, um noch wieder seine Mehrheitswerte zu verbessern. Das ist nicht klug. Deswegen lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie mal hohe Zustimmungswerte hier haben.
Na, habe ich nicht.
Das ist taktisch.
Habe ich nicht. In die Täuschung komme ich gar nicht.
Okay.
Das heißt, aus Ihrer Sicht hat der Merzel-Kurs von Merz dazu beigetragen, dass er so ein gutes Ergebnis bekommen hat? Oder hat Merkel als Person, was ja schon eine Absurdität der Geschichte wäre, bei deren beider Vorgeschichte, hat Merkel in ihrer Anwesenheit Merz in Anlehnung von Merz an ihre Politik zu einem besseren Wahlergebnis geholfen?
Ja, wie auch immer, vor dem Wahljahr war es ihr wichtig, nach vielen Jahren der Abstinenz auf Parteitagen mal dabei zu sein und damit eine Kontinuität zu zeigen, dass sie auch zu Kontinuität von Merz und seinen Leuten steht. Das war ein deutliches Signal, einfach eine symbolische Wirkung durch Präsenz. Sie hat ja nichts gesagt, sie hat einfach einen Auftritt gehabt und dort gesessen, am richtigen Moment geklatscht. Das reicht aus, um andere zu überzeugen, dass sie sich versöhnt hat, und zeigt am Ende auch einen Kanzler und auch sie wechselseitig in so einer bürgerlichen Versöhnungsstrategie. Das haben ja nicht alle Kanzler aufgebracht. Kohl vor allen Dingen ist in Erinnerung, der vollkommen unversöhnlich mit Gegnern, auch als er ausgeschieden war, umgegangen ist und man ihm ja gewünscht hätte, diese Versöhnung auch eine Art von bürgerlicher Versöhnung zu übersetzen, weil man dann ja viel mehr auch gewürdigt bekommt, die eigene Politik.
Er wurde aber natürlich auch irgendwann ausgeschieden. Also ja. Das macht es vielleicht mit der Versöhnung schwieriger.
Ja, das stimmt. Aber das war jetzt einfach von der Union clever. Und ich war 20 Jahre für das ZDF und für Phoenix immer bei Bundesparteitagen SPD und CDU dabei. Die sind ganz unterschiedlich. Die Union hat so 1001 ja Delegierte, die SPD etwa 600 ist kleiner, aber da sind ja tausende Zuschauer und politische Beobachter und das ist immer ganz viel, sehr großes Tohuwabohu in den Messehallen, interessant. Und trotzdem, wenn sie reinkommen, ist die Atmosphäre vollkommen unterschiedlich bei beiden, egal welche Lage sie gerade haben. Sie haben eine professionelle Partei bei der Union von vielen Mandatsträgern, von vielen Amtsträgern, die diese 1000 Delegierten stellen. Und man weiß, die Erwartungshaltung ist, dass das irgendwie inszeniert glatt läuft. Man hat so ein paar Ventile, bei denen man besonders diskutieren kann und soll. Und man kann sich auch mal an irgendein Thema oder Person abarbeiten. Das gibt es ja alles. Aber vollkommen anders bei der SPD. Da kommen sie rein.
Wenn ich jetzt alles in das Gegenteil verwandle, was Sie von der CDU angefangen von professionell gesagt haben, dann würde mich jetzt die Umschreibung der SPD interessieren.
Auch professionell in der Art, wie sich Sozialdemokratie historisch herausgebildet hat. Gegen das Etablierte sich durchzusetzen, gegen andere sich durchzusetzen und praktisch für Arbeiter sich kämpfend zu zeigen. Und hier ist es auch praktisch, dass die Bühne ist Gegnerschaft. Ja, unten hält man professionell zusammen, aber alles ist verdächtig, was auf der Bühne sich abspielt. Diese Kritik zu denen, die führen, ist sehr ausgeprägt. Und die SPD, Sie werden sich noch daran erinnern, hat ja viele Jahre davon gelebt, dass sie ihre eigenen Vorsitzenden sowas von abgesägt hat.
Bis kaum noch einer da war.
Ja, und das ist jetzt anders. Aber die Atmosphäre ist geblieben. Insofern ist es auch schwerer, dort sich aus meiner Sicht zu behaupten.
Aber weil Sie gerade abgesägt haben, ansprechend, finde ich lustig, wann immer sich jetzt zum Beispiel ein Sigmar Gabriel äußert, gerade was die Ausrichtung der SPD angeht, bei Fragen des Sozialstaates, lese ich viele Kommentare, die sagen, das würde einer SPD heute auch gut tun, weil er einen etwas realpolitischeren Blick auf die Sache hat.
Ja, Sie werden das auch merken, wenn Sie kein Chefredakteur mehr sind, dann hat man einen abgeklärteren Blick.
Da habe ich ja noch lange Zeit.
Ja, ja. Abgeklärteren Blick, kann Dinge sagen, die man vorher nicht gesagt hat. Das ist so ein Kennzeichen von allen, die irgendwie ausscheiden. Aber ja, die SPD ist in einem moralischen Selbstgespräch hängen geblieben. Hat man den Eindruck, es würde uns hier schwerfallen, die drei zentralen Kennzeichen der aktuellen SPD herauszuarbeiten. Ist nicht einfach. Aber die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten für eine moderne Arbeitnehmerschaft unter diesen veränderten Sicherheitsbedingungen, Planungssicherheit im Arbeitsprozess zu schaffen und auch im Blick auf neue Branchen, neue Modelle sozialpolitischen Arrangements für eine Arbeiterpartei oder moderne Arbeitnehmerpartei zu entwickeln, sind so wichtig und so groß, dass wir uns danach sehnen, dass es eine Partei aufnimmt. Und auch die Staatsbedürftigkeit ist da. Wir sehnen uns nach einem Staat, der uns rettet, auf Vorsorgestaat, spätestens seit Samstag wieder, dass er uns beschützt. Also eine Partei, die immer agiert darin, dass der Staat erstmal sich kümmert, dass er zuständig ist und dass er reguliert und steuert und nicht der Markt. Die ist doch da. Also warum greift eine Partei das nicht auf? Und macht es sichtbar. Ja, ich weiß es nicht. Es sind viele Gründe. Aber ich meine nur, von der Grundmelodie, vom Bedarf, von der Lücke, die sie auch füllen könnten, wären viele Möglichkeiten da. Aber die Partei ist ultrapragmatisch unterwegs, nicht wirklich erkennbar, auch von Angst getrieben.
Dabei ist es ja ganz einfach.
Sie müssen ja als technokratische Flügel, die das dominieren. Sie leidet unter Beschreibungsangst des eigentlichen Gegenstandes. Sie hat ja einzelne wichtige Akteure, die auch offen reden können, wie Pistorius und andere. Aber die anderen kommen einem eher so vor, wie Politiker Politik betreiben und eben abgehoben in einer besonderen Sprache und ja, wie klassische Funktionäre.
Zumal es ja eigentlich so einfach wäre, weil die SPD müsste ja als ehemalige Arbeiterpartei mit ihrer Politik nur Arbeiter ansprechen und deren Themen und hätte ja schon wieder ein paar Punkte.
Ja, bei der Bundestagswahl war die SPD eben weder die Partei der Arbeiter noch die Partei der Arbeitslosen. AfD hat die Arbeiterpartei Arbeiter gesammelt und die Arbeitslosen. Und all das, was ich gesagt habe, gilt für die bundeswahrgenommene SPD. Wir kennen die Sozialdemokratie im Land, die ganz anders wahrgenommen wird und agiert, auch in vielen anderen Ländern, in denen sie regiert oder mit in der Regierung ist, ganz eigene Farben, ganz eigene Typen und Prägungen entwickelt hat. Man wundert sich, dass nicht viel mehr Busse pilgernd aus Berlin zu diesen Landeshauptstädten fahren, in denen die SPD eine Rolle spielt.
Deswegen sprechen Sie in Ihrem Buch ja auch von einer Abstiegsserie der SPD, wenn man jetzt den positiven Ausrutscher mit der Kanzlerschaft von Olaf Scholz und der Ampelkoalition ausklammert. Ist das aus Ihrer Sicht auf Bundesebene nach unten offen oder gibt es da irgendwann mal einen Bodensatz?
Da ist ja mein Vorteil, dass ich mein Alter bei Ihnen ab und zu mal ausspielen kann.
Dauernd.
Ja.
Aber in welcherlei Hinsicht jetzt?
Ja, einmal, dass mir bewusst ist, dass es keinen Trend ohne Gegentrend gibt. Und dass nie ein Trend so dauerhaft ist in der historischen Entwicklung, dass er nicht abgelöst wird von einem neuen. Also es gibt nicht nur den Niedergang, dann gibt es auch einen Aufstieg. Warum soll auch nur der autoritäre Sog sich auch die nächsten 20 Jahren vergrößern? Warum nicht auch die Gegenwelt, die ja mit uns zusammenhängt, ob wir sie zulassen, ob wir sie gestalten, ob wir sie ausfüllen? Das ist ja nicht etwas, was in der Demokratie einfach passiert, sondern wir gestalten es selbst. Wir haben es in der Hand. Also ich glaube doch, dass es Möglichkeiten gibt, sich dem entgegenzusetzen und einen anderen Trend zu setzen. Und ich meine, Zukunft entwickelt sich immer in unserer Wahrnehmung erstmal so, dass wir meinen, wir verlängern Vergangenheit und Gegenwart und dann, das stimmt nicht, doppelt ist sie anders. Einmal ist sie anders, weil sie nicht Gegenwart ist und doppelt ist sie anders, weil sie anders passiert, als wir sie uns vorstellen. Und trotzdem muss Politik Strategiefähigkeit im Blick auf Zukunftsbildung und Parteien auch, um noch Wähler zu finden.
Dann kommen wir jetzt aber mal zur Gretchenfrage, auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz, weil das ja hier noch eine SPD-Hochburg im Ländervergleich ist. Sie haben eben schon angesprochen, dass die Bundes-SPD anders wahrgenommen wird als die Länder-SPD. Warum?
Naja, die Länder haben natürlich den Vorteil, näher an den Menschen im Land zu sein, als in der Berliner Republik man generell für alle irgendwie zuständig sein soll. Das gilt nicht unbedingt für die Wahlkreisabgeordneten, aber doch in der Wahrnehmung ist das so. Und es gibt eben im Blick auf Daseinsvorsorge viele Mechanismen, bei denen wir alltagspraktisch besser übersehen können, ob eine Regierung auch Dinge abgearbeitet hat, dass es besser geworden ist. Das ist durchaus im föderalen Kontexten erkennbar. Und so glaube ich, kann man das ganz gut interpretieren und einordnen. Und das Interessante ist ja jetzt bei den Umfragedaten, dass sich bei Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gleichermaßen abzeichnet, wenn man immer so 3 Prozentpunkte rauf und runter an Fehlerkorridoren misst, dass da so ein Gleichstand sich abzeichnet bei diesen Parteien, ne? In beiden Bundesländern. Das ist für Wählerinnen und Wähler großartig. Wir haben es in der Hand, eine Entscheidung herbeizuführen. Und es ist nicht ein Rennen, was schon längst gelaufen ist. Und das fasziniert viele. Und es ist auch interessant, dass diese Lead-Parteien in den Regierungen offenbar aufgeholt haben, wenngleich das eine strategische Sprache ist. Denn von wo misst man eigentlich eine Aufholjagd? Wir beschäftigen uns in der Regel 4 Wochen vorher intensiv mit den Personen, mit den Parteien und nicht ein Jahr vorher. Was sollen diese Messergebnisse von damals eigentlich hergeben? Aber für die innerparteiliche Mobilisierung ist es natürlich schon wichtig. Und zu sehen, dass die Lead-Parteien in Stuttgart mit einer veränderten Person, die Lead-Parteien in Mainz, offenbar den Sog haben, aufzuholen, ganz offensichtlich. Und das Momentum, man spürt. Und viele Wählerinnen und Wähler sind auch gerne Fans des Erfolgs dann dabei. Auch das ist erkennbar.
Wobei der Unterschied zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Blick auf die SPD ist, dass die SPD in Baden-Württemberg praktisch gar keine Rolle spielt.
Ja.
Und in Rheinland-Pfalz ja gerade die Aufholjagd, die sie immer startet, wenn man jetzt zumindest den neuesten Umfragen glaubt.
Ja, die SPD ist sektenhaft in Baden-Württemberg. Sie ist einstellig bis zum Verschwinden. Sehr interessant, dass die Auseinandersetzung durchaus bei Mitteparteien da ist. Und das ist auch die gute Botschaft, dass wir eine Auswahl haben, mit Leichtigkeit Abwehrkoalitionen zu finden, mit Auswahl gegen die AfD, gegen das Radikale. Und das ist aus den Mitteparteien möglich. Das ist europaweit auch eine Seltenheit. Und wir haben nicht 10 Parteienparlamente, keine Vielparteienparlamente. Es ist sehr konzentriert, es ist überschaubar, es ist deutsches Sicherheitsempfinden, so zu wählen. Das ist mittig, moderat, mittelmäßig. Das lieben wir. Das ist auch der Typus Hans Castorp.
Ich finde das immer Hans so fies, wenn Sie sagen, wir lieben Mittelmaß. Das ist so ambitionslos, Herr Kort, oder?
Ja, aber das ist klar, dass Sie das sagen, weil es nicht den Charme hat der abenteuerlichen Brisanz, über die Sie gerne berichten.
Ja, klar.
Ja.
Das lesen Sie doch auch gerne. Nee. Lesen Sie gerne Mittelmaß-Akkorde?
Weil das durchaus, Mittelmaß spricht nicht gegen Qualität. Aber Ihr Zugang ist ja der Alarmismus. Ne? Und da passt kein. Doch. Und damit erreichen Sie Klickzahlen, Überschriften, Auflagen. Und deswegen, das trennt uns, das wird uns auch nicht verbinden. Und das
nee, da arbeiten wir auch schon eine Weile dran, da kommen wir wirklich nicht zusammen.
Ja, genau. Und diese Form von Mitteorientierung in der bürgerlichen Konstellation so eines Hans Castorps im Zauberberg, das ist das, was uns international auch unterscheidet von anderen, auch von den Typen, die auftreten, die ja, wenn Sie Scholz und Merz nehmen, ja verlässlich langweilig waren. Und damit ist es ein demokratischer Protz, der dahinter steht. Damit können wir eigentlich punkten, weil das ist eine Rolle, dienend uninszenierte Akteure zu haben, die Dinge abarbeiten. Und das ist in anderen Ländern, in vielen Ländern, nicht in allen, aber anders. Und darauf verweise ich sehr gerne, dass es eine Besonderheit ist im europäischen Vergleich. Und das werden wir jetzt am Sonntag auch wieder erleben.
Ich versuche Sie trotzdem wieder zurück nach Rheinland-Pfalz zu holen, auch wenn Sie mir immer geistig quasi von der Schippe springen. Ich habe diesen Mechanismus ja schon angedeutet. Fast immer in den letzten Wahlen geht die CDU mit einem mehr oder weniger komfortablen Vorsprung in das Umfragerennen, wo ich jetzt schon rausziehen würde, dass sie A in Frage stellen, ob eine Umfrage zu diesem Zeitpunkt schon aussagekräftig ist. Und schon immer schmilzt der Vorsprung so auf der Zielgeraden mehr oder weniger. Ist es aus Ihrer Sicht, hat es ein empirisches System? Kann man das miteinander vergleichen? Nein. Kann man das irgendwie erklären? Ich will eindeutig nicht den Wahlsieg der SPD hervorsagen, weil das bleibt immer noch ein enges Rennen und ich glaube, das ist jetzt nicht gesetzt, dass Sie jetzt auch noch den Sprung an der CDU vorbeischaffen. Aber die bisherige Genese dieser Wahlkämpfe ist in der Umfragenentwicklung ja schon frappierend ähnlich.
Ja, je nachdem eben wie und wann man mit Umfragedaten anfängt. Es gibt keine belastbare Korrelation, keinen messbaren Zusammenhang zwischen Umfragedaten lange vor der Wahl und dem Wahlergebnis. Das wird gerne hochgerechnet und wird parteiintern genutzt, um aus Wahlkämpfen, Umfragekämpfe zu machen. Ein strategisches Instrumentarium, das oft und intensiv genutzt wird. Und wir sollten dem nicht auf den Leim gehen. Wir brauchen die Information, gute Informationen, die viel Geld kosten, für gute Umfragen das zu investieren. Und ich behaupte, für Infratest und Forschungsgruppe Wahlen ist das auch absolut verlässlich und gut. Und trotzdem, von dem Abstand her, ist es zu weit, um davon etwas zu sagen. Aber diese Muster ist klar. Das Lieblingswort der Deutschen ist, oder eines der Lieblingsworte ist eine Planungssicherheit. Das passt ja auch zu Ihnen.
Zu mir?
Ja, Planungssicherheit. Ne?
Soll ich Ihnen mal einen Einblick in das unplanungssicherheitsmäßige Leben eines Chefredakteurs geben? Oder eines Journalisten? Sie fangen morgens an und wissen im Idealfall total toll an diesem Beruf des Lokaljournalisten. Sie fangen morgens an und wissen gar nicht, was abends in Ihrem Produkt steht.
Ja, aber ich beschreibe ja Ihre Sehnsucht.
Da könnten Sie als Politikwissenschaftler gar nicht mit umgehen, dass Sie morgens nicht wissen, was abends passiert.
Ja, doch. Das ist ja praktisch, Kontingenzerfahrungen machen ja den Wissenschaftler aus. Und insofern aus verschiedenen Perspektiven sich selbst zu sehen, ist ein Teil auch des Geheimnisses, immerwährend auf Erkenntnissuche zu bleiben. Und das macht ja Wissenschaft aus. Das ist nutzloses Glück.
Wissenschaft.
Weil Sie suchen nach etwas, was Sie begeistert, was Sie herausfinden müssen, was nicht einer Ihnen einen Auftrag gibt zu finden. Und mein Ergebnis muss keinen Nutzen haben. Es kann einen haben, aber es sollte es nicht haben. Aus sich heraus. Da habe ich mich immer gegen gewehrt. Das macht einen glücklich, wenn man so wahrheitsmäßig unterwegs ist. Ansonsten ist nur der Verwertungskontext von Ergebnissen da. Das ist ein betriebswirtschaftliches Denken. Da verkommt Wissenschaft zu einer Verwertung in einem System, das vielleicht dann große Unternehmen vorgeben. Und das ist nicht das, was ich mit Wissenschaft und Forschung verbunden hat. Aber der Ausgangspunkt war nochmal die Sache, dass wir eine Sehnsucht haben nach Muster. Wir lieben Serien, ne, wir lieben Fortsetzungen, wir lieben immer den zweiten Teil und den dritten und solche Dinge. Also, das ist.
Wobei der dritte selten so gut ist wie der erste.
Das stimmt. Oder? Das stimmt. Aber das Erwartungsmanagement ist so. Und das entspricht einer alten Welt, zyklisch, seriell, linear. Aber so ist die Welt nicht mehr. Und auch nicht ihre Arbeitswelt. Sie ist komplex, wie von uns allen. Diese Form von Komplexität ist die besondere Herausforderung. Und die hat eben ein besonderes Kennzeichen, dass praktisch bei einem Schachbrett, bei dem sie die Figuren ziehen, die alle miteinander verbunden sind, sie einmal nicht wissen, welche sich wie bewegt. Und wir haben im Moment den Eindruck, dass diese Figuren auch umgekippt sind. Ne? Auch das macht die Besonderheit aus von Komplexität. Aber Komplexitätskompetenz ist das, was wir brauchen, um als Wähler wählen zu können und als Politiker mit Themen umzugehen, um am Ende Probleme zu lösen. Und der Gewissheitsschwund als solches ist dieses Strukturmerkmal, was die Komplexität uns zeigt. Also ist die Sehnsucht nach einem Muster, dass es wieder so wird, wie es war, die ist da. Und man kann das Erwartungsmanagement so steigern. Aber wenn wir ehrlich sind, unsere Zeit ist eben ohne Muster. Das ist das Interessante. Insofern muss man mit dem Strukturbruch eigentlich umgehen. Und die Welt bis Samstag war auch eine andere. Wir haben wieder einen neuen Krieg, der irgendwie sich angebahnt hat, kann man sagen, aber dass er dann doch kam und wie er sich im Moment aufstellt, konnte man so nicht wissen. Und trotzdem geht man davon aus, dass Politik im Sinne von Resilienz auch vorbereitet ist, damit umgehen kann. Aber es führt natürlich auf dem Wählermarkt dazu, noch mehr an Stabilität zu glauben, noch mehr an Sicherheit, noch mehr an Resilienz und alles zu fördern, was das steigert. Keine Experimente, nicht das Unbekannte, bloß keine Unsicherheit. Das stabilisiert alles, was in so einer Richtung agiert. Und also wieder eine Veränderung. Und welches Großereignis wird bis zum Wahltag der Wahlen in Rheinland-Pfalz noch eintreten, wissen wir nicht. Was hat das für Auswirkungen? Deswegen warne ich davor, sich auf Muster zu verlassen.
Jetzt sage ich Ihnen mal, was so einer wie Sie mit einem Journalisten wie mir machen, wenn Sie in Ihren Antworten hier anfangen und da enden.
Ja.
Ja, ich hätte jetzt ich hier auf meinen Karten
Ich habe von Komplexitätskompetenz gesprochen und die teste ich bei Ihnen gerade aus.
Ja, und ich würde Sie zitieren aus Ihrem Buch und nicht mehr von einer Komplexitätskompetenz sprechen, sondern von einer Komplexitätseskalation als Stufe quasi. Ich würde noch mal gerne bei Rheinland-Pfalz bleiben und dann zur Komplexitätseskalation kommen und dann zu den Wählermärkten. Mhm. Ja, der Versuch einer Struktur. Haben diese Umfrageentwicklung und diese Story, die sich daraus entwickelt, also jetzt holzschnittartig, CDU büßt einen Vorsprung ein, die SPD kommt auf, hat das Auswirkungen auf Wähler?
Ja. Ach, soll ich es ausführen?
Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Sie nur ja.
Sie hatten also jetzt das so angelegt, dass es irgendwie
kurz und knapp und so. Nein, fühlen sich nicht gehetzt, Herr Korte. Nur immer mit der Ruhe.
Es gibt ja, ich habe
das Gefühl, wir sind gerade in einem nutzwertigen Teil Ihrer Forschung. Da will ich Sie nicht begrenzen.
Ne? Ja, ja. Ich habe ja verschiedene Wählertypologien dort auch aufgearbeitet. Das sind ja 12 verschiedene Typen, die da auch eine Rolle spielen. Und einer davon ist auch Fans des Erfolgs. Das hören die Bayern-München-Fans nicht gerne, aber oft sind das die Fans des Erfolgs. Der Typus des FCK-Fans ist ein anderer. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, schnell einig. und das möchte man natürlich dokumentieren. Und wenn man sieht, da ist so ein Momentum, dass welche zulegen, dann ist es natürlich auch eine Entscheidung, die in der Gruppe sich in der Regel entwickelt, wenn man mit anderen darüber spricht, dann möchte man einfach dabei sein. Und insofern verstärkt das. Insofern ist das ein strategisches Instrumentarium, dieses Messergebnis, das suggeriert, man könnte es schaffen. Und wenn das dann auch nochmal in der historischen Analogie deutlich gemacht wird, dass das ein Teil des Lebenselixier der SPD hier immer war, eine eigene Überlebensstrategie, eine Selbstbeatmung gegen Schluss, dann ist das nicht zu unterschätzen, dass Wähler das auch so sehen und unterstützen.
Kann zum jetzigen Zeitpunkt des Wahlkampfs die CDU dann da noch irgendwie einen Punkt setzen, dagegen steuern, oder ist ein Wahlkampf ab einem gewissen Zeitpunkt aufs Gleis gesetzt, Nein. von externen Faktoren abgesehen und
das ist absolut offen. Das ist in Stuttgart offen, auch in Mainz nach wie vor offen. Und wir werden als Wählerinnen und Wähler sofort merken, wenn sie ihren Kandidaten morgen und übermorgen oder ihrer Kandidatin begegnen, ob die selbst zweifelt. Das ist ein hohes Fest der Autosuggestion. Und das spüren wir sofort, wenn der Akteur selbst nicht mehr dran glaubt. Das würden wir einem nicht abnehmen. Dann, der muss ja das Siegesgewissheit ausstrahlen. Und das spürt man auch körpersprachlich. Und es ist auch berechtigt, ne, an so einem Kopf-an-Kopf-Rennen, dass die Chancen einfach da sind. Am Ende kann es ganz knapp für den einen oder für den anderen enden. Warum sollte man da vorher sich verzagt zeigen? Man kann immer auf Fehler von Umfragen verweisen. Man kann auf Ereignisse setzen, man kann auch darauf setzen, was bei Landtagswahlkämpfen das Zentralste ist, dass man den Herausforderer überhaupt kennt, Bekanntheit, Attraktivität, noch da versuchen, etwas zusätzlich rauszuholen. Und das ist ja das auch, was die interpersonale Kommunikation, das Altanaloge so wunderbar ausmacht, dass man uns braucht als Wählerinnen und Wähler, mit uns sprechen muss, dass wir praktisch darauf eingehen, zu hören, was die Person vorhat. Und durch diese Haustürwahlkämpfe sich eine Beziehung aufbauen lässt, die wirklich dazu beiträgt, nicht nur Bekanntheit zu steigern, sondern Politik zu verstehen und Leute auch zu unterstützen. Das würde ich nie unterschätzen. Und die Politiker brauchen uns. Und das ist wie ein Tagesplebiszit, was sich aufbaut, was sich vergrößert. Das sind Marktgesetze, die nicht schlecht sind. Und deswegen sind wir nicht einfach anonyme Abstimmer, die konsequent eine Partei wählen. Nein, man muss sich täglich um uns bemühen. Und das ist toll.
Ich bemühe mich auch fast täglich um Sie. Ja, manchmal heute, mit Erfolg, mal weniger. Heute habe ich alles gegeben, Herr
Korte. Das stimmt.
Ich habe sogar ganz viele Freunde zu unserer Party eingeladen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Sie haben sich heute geradezu verausgabt. Das erkenne ich an.
Da kommt auch morgen nicht mehr.
Deswegen glaube ich, das ist ein Absturz morgen, Teil 2.
Rheinland-Pfalz, Schnieder, Schweizer hatten ja Ausgangsvoraussetzungen dieses Wahlkampfs waren. Jetzt hatte Schnieder Schweizer den Amtsbonus in Anführungszeichen, aber eben nicht diesen Malu-Bonus. Und Schnieder war nicht eine der bekannten Größen wie früher Baldauf oder Klöckner. Das heißt, sie hatten am Anfang mit durchwachsenen Bekanntheitswerten zu tun.
Wie Dreyer damals auch bei den Ersten. Die kamen auch in der Legislaturperiode ins Amt, hatte dann auch ihre erste Wahl.
Wie nehmen Sie die beiden denn wahr, Schnieder und Schweizer?
Ja, unterschiedlich, so wie sie sich für uns vorstellen, interpretieren. Ich finde auch unterschiedlich durch das Landsmannschaftliche, wie sie verankert sind. Der eine mehr im Norden, der andere mehr im Süden, unseres wunderbaren Rheinland-Pfalz. Und das bringen sie, finde ich, auch rüber in ihrer Art, wie sie sprechen, wie sie Politik definieren. Und für uns ist es sympathisch als Wählerinnen und Wähler, die verstehen sich auch. Die duzen sich nicht ohne Grund. Das ist so ein Rheinland-Pfalz-Flair, was sich mitträgt. Und das wünschen wir ja auch, dass Politik Probleme löst und nicht sich dadurch wichtig macht, dass man den anderen niedermacht. Das ist, finde ich, ein beeindruckender Wahlkampf. Das ist in Stuttgart ja bislang auch so der Fall. Und das unterscheidet sich.
Da wurde jetzt der Ton aber rauer.
Ja, durch... ein bisschen. Aber vom Grundsatz her, in dem Triell war das zu sehen, was beide voneinander halten und auch zu dieser Sache des Videos, in der sich da wechselseitig zu abgestimmt haben. Und das ist eine Sache, die für Wähler idealer nicht laufen kann, unabhängig davon, dass sie nachher zusammenarbeiten müssen.
Macht es aus Ihrer Sicht für Wähler oder in Ihrer Wahrnehmung einen Unterschied in Rheinland-Pfalz, dass Schnieder und Schweizer würden wahrscheinlich in einer Konstellation zusammenarbeiten, nämlich in Rot-Schwarz? Mhm. Weil in Schwarz-Rot, hat Schweizer schon gesagt, ist für ihn auf Landesebene dann Feierabend. Ist diese 1- oder 0-Losung von Schweizer, trägt das was zum Thema Glaubwürdigkeit bei?
Ja.
Und verändert das Setting zwischen den beiden, dass es Schnieder auch als Vizeministerpräsident, stellvertretender Ministerpräsident geben würde, oder hat das keinen Ausschlag?
Nein, ist uns, glaube ich, als Wähler bewusst. Ich kenne das auch weltweit ganz selten, sowas. Also Cameron hat das gemacht, war ja Premierminister in London und ist dann auch mal als Außenminister wieder in ein Kabinett eingetreten. Sowas ist ja doch eher sehr selten. Ich finde es eher befremdlich, dass das bei den Triellen und verschiedenen SWR-Übertragungen in Stuttgart nicht deutlicher wurde, dass der Frohnmeier von der AfD gar nicht antritt. Ne? Der bemüht sich überhaupt nicht um ein Mandat im Stuttgarter Landtag, sondern will nur Ministerpräsident werden. Ansonsten bleibt er in der Bundestagsfraktion. Das ist etwas, was normalerweise Wähler überhaupt nicht belohnen. Da gibt es viele Beispiele für so halbe Rückzieher mit Rückfahrkarten. Das ist ja hier eine andere Situation. Als Ministerpräsident werden sie ja dann abgewählt und machen dann nicht weiter.
An dieser Stelle übrigens der Hinweis, falls Sie sich ein Bild der Spitzenkandidaten verschaffen wollen, werden wir am 18. März von der Allgemeinen Zeitung eine Podiumsdiskussion mit allen Spitzenkandidaten im Bürgerhaus Lerchenberg veranstalten, von 14 bis 15.30 Uhr zur Mittagszeit, mal eine ungewohnte Zeit. Aber dort können Sie sich ein Bild verschaffen, entweder im Livestream oder vor Ort. Die Anmeldungen werden wir jetzt demnächst publik machen. Wer Interesse hat, kann natürlich gerne vorbeikommen. Sie auch, Herr Korte, oder ist der Terminkalender voll?
Ich hab noch nicht nachgeguckt.
Nee. Urlaub haben Sie wahrscheinlich. Herr Korte, kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen. Wählermärkte. Mhm. Ich war ja erstaunt, da steht auf dem Buchrücken, das sei ein pointiert formulierter Essay. Mhm. Ich wusste noch gar nicht, dass Sie einen Ghostwriter haben, Herr Korte, der Ihnen da so unter den Arm greift.
Ja, ein Lang-Essay.
Ist blöd, wenn man sprachlos ist, wenn man so
angefangen hat. Nee, ein Lang-Essay ist es einfach. Ja. Ja. Sie müssen nur einfach durchhalten.
Ich habe es versucht. Ausgang offen. Und jetzt wollte ich tatsächlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was Sie eben gesagt haben mit der Komplexitätseskalation. Mhm. Die steht ja einer Problemlösungskompetenz manchmal widersprüchlich gegenüber. Sie haben auch schon gesagt, dass sich Fraktionen zum Beispiel sehr treiben lassen von Umfragen oder von einer gewissen Kurzlebigkeit. Und Sie zitieren in dem Buch ja auch Angela Merkel, die sagt, das ist mittlerweile alles heute so schnelllebig geworden, dass es immer schwieriger wird, gute Entscheidungen zu treffen. Und wir haben es bei Robert Habeck gesehen, wenn man sich dann noch traut, Entscheidungen ausreichend zu versuchen, zu begründen, kann man dafür auch abgestraft werden. Mhm. Ist es deswegen aus Ihrer Sicht in dieser heutigen Welt schwerer geworden, gute Politik zu machen, weil einem die Zeit fehlt?
Ja, glaube ich schon, in einer komplexen Welt ist es schwerer als in einer Welt, die linearer aufgebaut ist, weil auch die Rahmenbedingungen, die Begleitumstände einer Zeitstrukturierung, die eben auf Sekundengenauigkeit misst, was sie auch machen im Sinne einer öffentlichen Darstellung dessen, schon den Kommunikationsstress für jeden Entscheider fundamental erhöht. Als das früher der Fall war. Die ursprüngliche Idee von Politik war ja darin, auch im parlamentarischen Sinn mit drei Lesungen, es nicht einfach herauszuzögern, sondern durchaus Zeitdruck rauszunehmen in der Prüfung der besten Argumente, auch dann am Ende mit den beiden Kammern es zu überprüfen, wo man das noch verbessern kann, um gesellschaftlichen Frieden zu sichern, um sozialen Frieden zu sichern, auf hohem Maße viele mitzunehmen und einen langen Prozess zu strukturieren und vor allem dieses schnelle Tagesgeschäft, den Tagesdruck rauszunehmen. Das verkürzt
sich. Aber den kriegen wir ja nicht mehr weg.
Naja, formal ist das unter den Rahmenbedingungen von Strukturwandel, von Öffentlichkeit, ist der Druck einfach größer geworden. Umso mehr ist wichtiger, unter komplexen Bedingungen entscheidungsfähig zu bleiben. Also das erste wäre, welche Kommunikationsart ist angemessen? Die Populisten haben ja genau deshalb Zulauf, weil sie alles vereinfachen. Nicht nur, weil ein Schuldiger immer ist, in der Regel sind es Migranten, aber fast immer ist es ein Abarbeiten von Positionen, die alles so vereinfachen, dass es auch verständlich ist. Da liegt der Charme des Populisten. Und was könnte man dem entgegensetzen? Schon eine Form von Kommunikation, die nicht getrieben ist, vielleicht Dinge technokratisch zu umschreiben, die eine Sprachwachheit mitbringt und die am Ende eine erhellende Vereinfachung schon pointiert ins Zentrum setzt. Das wäre eigentlich die Schlussfolgerung daraus. Und das können nicht viele, viele haben auch nicht immer Mut dazu. Und die Falle, die wir oft Politikern stellen, die Journalisten stellen, die dann solche scharfkantigen Chefsachenformulierungen herauszuhauen, das rächt sich in der Regel. Wir haben so eine Sehnsucht, so ein bisschen autoritäre Sog auch übertragen im Sinne einer versuche Chefsachen, Ansagen auch zu übersetzen, die dann auch kantig rüberkommen. Aber es wird meistens nicht belohnt, weil man dann doch es nicht immer einlösen kann. Der am schärfsten im Moment formuliert, nach wie vor kantig, ist der Kanzler. Ne? Aber vieles ist eine.
Ich finde, Söder formuliert auch.
Ja, schon. Aber es ist eine Übersetzung vielfach in eine reine Handlungssimulation. Und er rudert dann oft zurück und nimmt bestimmte Dinge wieder zurück. Das macht ihn in dem Punkt nicht souveräner. Und vor allen Dingen die Sprache ist auch eine, die nie um uns wirbt. Das unterscheidet ihn ja von anderen. Das finde ich auch interessant. Er glaubt, die Mitte zu haben, ordnet aber an. Dieser Feststellungsimperativ, den seine Sprache auszeichnet, ist befremdlich für viele, weil er doch werbend um uns eigentlich, ja, nicht anleitend, aber doch diese Mitte vielleicht leidenschaftlicher ansprechen könnte.
Aber das ist ja, glaube ich, in seinem Selbstverständnis gar nicht insofern genau vorhanden, weil er ja als ehemaliger Wirtschaftsmann, genau,
er ordnet
und Bundeskanzler, glaube ich, sagt.
Er ordnet an und meint, wir folgen dem dann automatisch. Ja. Das ist noch nicht ausgenutzt. Er könnte das mehr ausspielen, ausnutzen, um die Mitte zu umwerben, aber im Blick auf Komplexität, bei ihm ist ja kein Satz, der mit einem Zweifel endet. Nie. Und deswegen leidet er auch nicht an Übergrübelung. Und das unterscheidet eben von Beispiel Habeck, bei dem wir ja sehen konnten, die Satzfindung.
Der hat sich ja manchmal zergrübelt.
Ja, die Satzfindung, die sich im Beisein erst entwickelt hat.
Ja.
Das war interessant in dieser dilemmabewussten Offenheit, was ihn besonders ausgezeichnet hat. Also krasser Gegensatz.
Erwarten Sie dann aber von Friedrich Merz, der ja auf dem von uns schon erwähnten Parteitag gemerzelt hat, jetzt einen moderaten Ansagestil, weil er hat sich ja jetzt wirklich schon viel Lehrgeld zahlen müssen in den ersten Monaten seiner Kanzlerschaft. Ich erinnere jetzt als prominentes Beispiel nur an den Herbst der Reformen. Ja. Will jetzt gar nicht darauf eingehen, was daraus geworden oder nicht geworden ist. Und jetzt trat er ja tatsächlich ein bisschen moderater auf. Ist das jetzt eine neue Form des Kanzlers, die wir da erwarten dürfen? Oder war das der Gesamteinfluss eines, er braucht ein gutes Wahlergebnis, Angela Merkel sitzt in der ersten Reihe und vielleicht braucht dieser Parteitag gerade auch eine andere Ansprache?
Nein, ich denke nicht, dass er sich noch irgendwie ändert oder auch nicht ändern will. Das ist so das sauerländische Gemüt. Auch im Alter von 70, warum soll er sich, wenn er politisch so erfolgreich war, wie er ist, Kanzler einmal zu werden, warum soll man sich dann eigentlich ändern?
Das, er will ja nochmal antreten.
Ja, ja, der hat ja mit dem Vater argumentiert, 102. Das hat einige Schrecken verursacht. Auch im Präsidium hat man das gesehen. Ne? War interessant zu sehen. Aber nein, die Herangehensweise ist bei ihm unverändert. So wie man ihn kennt. Ich sehe jetzt keine Veränderung. Das, was viel überrascht hat, was aber bei seiner Biografie nicht überraschend ist, dass er sich so der Außenpolitik nicht nur widmet, sondern dass er da souverän, trittsicher von der ersten Minute an auftritt und neue Interessen, deutsche Interessen mit anderen solidarisch abstimmt. Das ist schon beeindruckend zu sehen, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Ja, deswegen glaube ich auch, sind die Schmerzen von ihm sehr ausgeprägt, weil ich glaube, er gemeint hat, er wäre 16 Jahre lang schon Kanzler gewesen. Wie hält man das eigentlich aus? Ne? Das ist ja doch schwer, unter solchen Rahmenbedingungen dann zu agieren. Und gleichermaßen erwartet man so eine Souveränität eigentlich auch innenpolitisch. Und wir können ja messen, es gibt einen Zeitkorridor für Reformen, die wir den Politikern ja auch eröffnen. Weil wir haben im Moment eine Wut, die sich ansammelt, wenn sich nichts verändert. Das ist doch messbar durch die Pfade, die wir gerne mitgehen würden in der Veränderungsdynamik. Und die Politik hat oft Wut, Angst vor der Wut der Wähler, wenn sich etwas ändert. Aber im Moment ist es fast umgekehrt.
Die Wähler schreien ja fast danach, dass sich was ändern
darf. Ja, man müsste es.
Und sie schreien nach Klarheit.
Ja.
Und nach ehrlichen Worten. Und da hat man ja aber häufig auch das Gefühl, dass die Politik sich wenig zutraut, ehrliche auch Einschnitte zu formulieren, die manche Reformen mit sich bringen könnten, wo ich bisher aber mich dann immer frage, wo liegt das Problem? Also es ist die Angst vor den Umfragen oder den Ergebnissen, aber es gibt ja wirklich viele Wähler, die sagen, wir sind doch nicht blöd, wir wissen es jetzt langsam, jetzt sprecht es doch bitte mal aus. Aber viele, gerade in der SPD, trauen sich ja gar nicht, das so zu formulieren.
Mhm. Ja, aber das spüren wir auch, wenn man etwas versucht, vor uns zu verstecken. Mhm. Das kommt auch nicht gut an. Also es gibt sozialwissenschaftlich sehr gute Belege und auch Ergebnisse, bei denen man sagen kann, wie man so eine Transformation anlegen könnte, wenn wir mehr mitmachen. Also eine Transformation im Sinne einer gesellschaftlichen Veränderung, inklusiv, so wie sie ja Habeck auch vorhatte, als ambitionierte Politik, ist ja viel schwerer, als eine Transformation anzustreben mit Bürgerkrieg. Die kriegen wir auch hin. Das ist leicht, aber erstmal die Psychologie muss man sich reindenken. Wer will sich gerne verändern? Da sagt man, ja, gerne, heute habe ich keine Zeit. Gerne morgen, also nie. Die zweite Variante ist, er soll anfangen. Also mein Nachbar soll anfangen, dann folge ich gerne. Aber der fängt auch nicht an. Also es ist tot. So ist eigentlich die. Insofern muss man schon klüger an die Sache rangehen. Und das Erste ist, was Politik in der Regel verschweigt, zu sagen, danach wird es besser. Was wird wirklich konkret danach besser, wenn wir uns verändern? Das muss man doch uns sagen. Wozu sollen wir uns sonst verändern? Wird aber verschwurbelt oder nicht richtig angedeutet. Und dann, welchen Nutzen haben wir davon? Wir lechzen nach Zukunftssicherheit. Das ist ein zentraler Nutzen für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder. Ist der Nutzen nachher da? Es kann ein altruistischer sein, es kann ein gemeinwohlorientierter sein, es kann ein parteipolitischer sein, es kann ein betriebs-, egal. Aber irgendeinen Nutzen muss es doch auch haben. Muss man herausarbeiten. Und dann nicht die große Geste. Der Kollege Nassee arbeitet das immer sehr schön bei seinen Büchern raus, diese Furore an großer Geste mit dem Zeigefinger, wo wir uns alle hin entwickeln sollen. Das funktioniert auch nicht. Nicht disruptiv, sondern es muss in unseren kleinen, überschaubaren, konservativen Alltag der Praktiken reinpassen.
Aber das ist
da die kleine Veränderung integrieren in die Alltagspraktik, wird sofort mitgemacht und gerne gewollt und nicht mit der großen Ankündigung. Dann beteiligungsorientiert, mit uns die Veränderung auch planen. Chancenorientierte Kommunikation ist ein wichtiger, zentraler Punkt, dass man mit uns so kommuniziert, dass da eine Chance liegt und nicht nur ein Nachteil. Es sollte idealtypisch irgendwie befristet sein, dann den Pfad einhalten, sozial gerecht, fair sein. Anders akzeptieren wir überhaupt keine Politik hier. Das macht doch unseren gesellschaftlichen und sozialen Frieden aus. So, und das sind doch Rahmenbedingungen, die Politik einlösen kann.
Ich frage mich ja immer, weil ich das sehr logisch und eingänglich finde und ich da ausnahmsweise mal Ihrer Meinung bin und das nachvollziehen kann.
Ich sehe ja auch in Ihrem Gesicht, dass Sie richtig, Sie strahlen mal.
Nee, es ist wirklich, ist, wenn ich Sie sehe, ist ohnehin immer eher.
Ach ja, klar. Ja. Aber Sie könnten das hier im Haus ja auch mal ansetzen für Veränderungen. Naja, das Strahlen. Das weiß ich nicht, ob das die Mitarbeiter aushalten.
Könnte jetzt, also hier sitzen Mitarbeiter im Raum, die wissen, dass ich sie jeden Tag sowas von anstrahle.
Ah,
gut. Aber die Frage ist,
heute waren hier Wahlen zu Betriebsratswahlen. Ne?
Ja. Ich war ja mit Ihnen unterwegs.
Ja, ja, okay.
Die Frage ist aber, hört Ihnen in Berlin keiner zu oder sehen das nur Sie so? Das ist ja jetzt aber auch keine Raketenwissenschaft, was Sie da formuliert haben. Und das müsste ja für hochbezahlte PR-Strategen und Politikberater ja auch erschließbar sein.
Ja, ist die Frage, was der Maßstab ist. Natürlich verändert sich auch Politik permanent. Erwarten wir vielleicht auch zu viel, auch das natürlich an Politik anzulegen. Und intellektuell ist das schon da, aber dann in der Übersetzung, die Übersetzungsleistung, die Übersetzungslotsen, die man dazu braucht, in der Komplexität ist es dann schwer. Man braucht vor allen Dingen mehrere, die auch zusammenspielen. Einzelspieler kriegen das nicht hin. Und der das am besten konnte, ist im Moment nicht mehr da. Er hat ja seine Klientel auch bedient und hat für die Grünen ja auch das zweitbeste historische Ergebnis bei Bundestagswahlen ja durchaus geholt. Das vergisst man immer. Aber die Grundidee, Bündnisfähigkeit damit zu dokumentieren, hat er nicht hinbekommen. Und der größte Sieg von Habeck liegt dahin, dass Merz ja seine zentralen Forderungen am Ende übersetzt hat alle. Der serielle Versprechensbrecher, das ist ja Merz, gegenüber uns als Wählern, hat praktisch das zum Thema gemacht, was Habeck machen wollte.
Vergisst der Wähler sowas oder wird er das noch Merz irgendwann?
Ja, Sie haben es ja schon gemerkt, dass er, der Papst brauchte ja 4 Wahlgänge, Merz nur 2. Zwar war die gleiche Wahlwoche, ne? So ist die Analogie naheliegend. Der eine, glaube ich, mittwochs, der andere freitags. Nein, aber da hat man es ja schon gesehen, dass es die eigenen Leute schon ihm nicht abgenommen haben und da verunsichert waren, ob man so noch vor eigene Parteileute treten kann, wenn man so fundamental die Änderung darstellt. Sie ist ja begründet und es ist nachvollzogen, aber Ich glaube, viel an der Holprigkeit hängt auch damit zusammen, an Verunsicherung der eigenen Leute.
Wenn ich jetzt noch unsere Gespräche von heute mit einbeziehe, und Sie haben sie eben auch geschildert, finde ich, bleibt ja der Befund, dass Politik an vielen Stellen ein Übersetzungsproblem hat. Ja. Also es gibt irgendwie ein Kommunikationsdefizit zwischen Politik und Wählern in dem Sinne, wie etwas aussehen kann und was quasi die Vision dahinter ist.
Ja, vielleicht bräuchten wir auch einfach mehr Medienmündigkeit, dann würden wir der Sache vielleicht von beiden Seiten näher kommen. Denn man kann es auch nicht nur auf Berichterstattung schieben. Es liegt auch an uns, wie wir Medienmündigkeit unter den Rahmenbedingungen neuer, veränderter Öffentlichkeit erringen.
Dass ich sowas nochmal von Ihnen hören darf, dass ich mal was nicht auf Berichterstattung schieben.
Ja, ich bin
das halt... Das liegt an der Uhrzeit, das
nein,
ist jetzt müde langsam.
Nein, das ist das Kennzeichen von Demokratie, sie ist lernfähig. Ja. Ne? Und ich bin auch lernfähig. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Das unterscheidet uns ja von totalitären Systemen, dass wir Fehler korrigieren können, selbst korrigieren können. Und das macht oft auch den Wettbewerbsvorteil aus, langfristig. Kurzfristig hat man den Eindruck, dass Autoritäre gewinnt und triumphiert. Aber langfristig ist es eben anders, durch den Effekt auch lernen zu können.
Haben denn aus Ihrer Sicht die in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen das Potenzial in Summe, um Druck auf Berlin auszuüben? Also ich würde jetzt vielleicht mal Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausklammern, weil das ja hier noch einigermaßen moderat mit stabilen Mehrheiten aus der politischen Mitte heraus abzulaufen scheint. Aber wenn wir in den Herbst schauen, da kann sich ja wieder ähnlich wie damals bei unserem ersten Talk hier, als auch die Landtagswahlen im Osten angestanden haben, da kann sich ja was zusammenbrauen. Wie viel Sprengkraft politische steckt da aus Ihrer Sicht drin?
Ja, man hätte erwartet, dass die Union auf dem Bundesparteitag das eine oder andere dazu auch andiskutiert. Denn das, was sich in Magdeburg abbilden könnte, setzt ja eben die CDU auch sehr unter Druck. Also eine Minderheitsregierung, die sich tolerieren lässt, eine Toleranzpartner wie die Linken, Altparteienkoalition mit den Linken zusammen, da müsste ja die CDU in irgendeiner Weise Sprechfähigkeit zu entwickeln.
Die CDU hat ja eigentlich auch kaum Koalitionsmöglichkeiten in dieser Hinsicht, weil ja mit den Linken der Unvereinbarkeitsentschluss
steht. Ja, aber die haben sie ja mindestens einmal ganz sichtbar gebraucht bei der Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages, um überhaupt die zweite Kanzlerwahl hinzubekommen.
Zum Glück hatte er die Handynummern damals.
Ja, ja, und also da gibt es andere Beispiele auch, bei dem schon Zusammenarbeiten da sind. Und man muss einfach auch differenzieren, ob man jetzt so eine Ramelow-linke Partei meint oder eine Barsch-linke Partei meint oder eben wirklich systematische kapitalismuskritische Kritiker der Linken, die es natürlich auch in der Partei gibt. Man muss auch da einfach differenzieren. Aber da kann natürlich spektakulär sich etwas auftun. Aber meine Argumentation mit der AfD ist eigentlich eine andere. Denn wenn wir uns ansehen, wie die AfD nicht gewinnt, dann hängt das oft damit zusammen, dass sie scheinbar in eine Möglichkeit gebracht worden wäre, von uns als Wählern exekutive Verantwortung zu übernehmen. Die Stichwahlen zeigen, dass in West wie Ost, die sie praktisch bei keiner einzigen gewonnen hat. Immer dann also, wenn es darum ging, ihnen jetzt die Verantwortung zu geben, doch Bürgermeister zu werden oder Landrat. Sie haben ein, zwei natürlich gestellt, aber in der Fläche haben die Leute sich zurückgehalten. Wenn also, und mein zweites Argument wäre zu sagen, bei den Umfragen, wie man Oppositionsarbeit im Deutschen Bundestag bewertet, schneidet die AfD ganz, ganz schlecht, als allerschlechteste ab. Die Leute sind mit der Oppositionsarbeit nicht einverstanden. Beides zusammen könnte doch dazu führen, dass umfragetechnisch die AfD vielleicht zu einer Alleinregierung es reichen könnte, also einer absoluten Mehrheit, dass man dann sagt, nein, das nicht. Wir wollen, dass sie die etablierten Parteien treibt, dass sie gegen das Etablierte generell ist und all diese Dinge, auch Protestartikulation, wir wollen nicht, dass sie regieren.
Aber die
und das könnte ja genau den gegenteiligen Effekt haben, dass sie eben die anderen Parteien davon profitieren, wie ohnehin im Parteienwettbewerb es natürlich von allen anderen Parteien abhängt, selbst attraktiv zu werden. Wir können auch die AfD herbeifürchten, weil wir nur über sie reden. Das ist doch das Problem.
Aber wenn das Gegenargument wäre finden. Ja jetzt, wenn die AfD im Herbst in dem einen oder anderen Bundesland jetzt aktuell bei 35-40% steht, das ist ja jetzt schon gar nicht mehr so weit entfernt von einer bedeutenden Wählerschaft, wo man sagen kann, da steckt ja fast schon ein Regierungsauftrag dahinter.
Ja, aber wenn Sie die Wahldaten, Umfragedaten im letzten Sommer von Özdemir sehen, haben Sie auch gesagt, es ist völlig aussichtslos. Warum versucht er überhaupt da anzutreten? Das sind auch Riesenabstände. Die Leute sind überhaupt noch nicht im Klaren darüber, dass es die Wahl gibt und sortieren sich erst vollkommen neu. Das ist kein belastbares Material. Aber unter den Rahmenbedingungen, wie die AfD bisher agiert, wäre das eine Annahme, dass sie ausmobilisiert ist und dass sie nicht davon profitiert, dass sie am Ende die Leute doch in der Regierungsverantwortung haben wollen. Und mittlerweile kann dann die AfD ja auch leid tun, weil sie im Prinzip jeder der Funktionäre nur Verwandte hat, die arbeitslos sind. Ne? Das ist ja, kann man fast Mitleid haben.
Und auch nur die dann bei der AfD arbeiten.
Ja, ja, die müssen dann aus der Arbeitslosigkeit rausgeholt werden, ja. Müssen einfach einen Stopp kriegen. Ne? Ja. Bei einem selbst.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Koalitionsmarkt unübersichtlicher geworden ist. Ja. Wenn wir jetzt ja schon auch in verschiedenen Bundesländern darüber sprechen, dass ja die Lösung in geduldeten Regierungen, Minderheitsregierungen, ja, anderen Koalitionen bestehen kann.
Flexible Mehrheiten. Haben wir doch auch Labilität zu wagen. Wir haben so viel Muster. Wir haben hier um die Ecke praktisch eine absolute Mehrheit im Saarland.
Ist aber eine flexible Mehrheit was Positives und das Gegenteil von einer Minderheitsregierung, die ja jetzt per se, finde ich, erstmal auf die Hilfe anderer angewiesen ist.
Ja, aber sie funktioniert in Sachsen. Minderheit. Und eine PAT-Regierung hatten wir noch nie. Völliger Gleichstand in Thüringen. Funktioniert auch. Hat zwei Haushalte schon durchgesetzt. Also ein bisschen kreativ sein. Das fällt Ihnen wahrscheinlich jetzt schwer.
Wenn Sie wüssten,
Herr Korte. Mit Mehrheiten, ja. Mehrheit muss man machen. Das ist das Tolle in der Demokratie. Die sind nicht einfach da. Und selbst 12 Stimmen, haben wir vorhin drüber gesprochen, sind nicht zum Ausruhen da. Man muss sie immer neu organisieren. Und in dem Machen liegt auch die Chance, eine gesellschaftliche Mehrheit mitzuformen. Und da ist noch nicht alles zu Ende gedacht.
Kann ja auch noch gar nicht, weil wir Drei-Parteien-System ist ja ganz lang Vergangenheit, 4-Parteien-System, 5. Je fragmentierter das wird, desto unwahrscheinlicher wird ja eigentlich eine stabile Regierung aus der politischen Mitte heraus, wie wir sie jetzt aktuell im Bund oder wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz haben.
Es ist ja nicht nur fragmentiert. Erstmal im Bundestag ist es konzentrierter geworden. Es sind weniger als vorher. Und in den Ländern flattert es auch nicht aus. Und die BSE-Partei hat irgendwie auch die eigene Funktionslogik verloren. Das ist ja keine Partei, die über ein Cleavage entstanden ist als gesellschaftlichen Konflikt, sondern eigentlich nur über ein Talkshow-Mandat einer Frau.
Und wie schnell sich das ändert. Letztes Mal, als wir hier gesprochen haben, waren Sie noch Mr. Brombeere quasi aufgrund der Koalitionsformulierung.
Klar, diese mit Katja Wolf in Thüringen, das wird auch lange bis zum Ende halten. Aber die anderen, da ist ja viel an Auflösung begriffen zu beobachten. Und ich meine, Frau Wagner, ich müsste ja eigentlich jubilieren, denn mehr kann man nicht erreichen. Sie hat ja schon einen Oscar. Das ist eigentlich... Das
ist jetzt auch die Frage, ob sie mit Zweien umgehen könnte. Ja.
Nein, das ist... aber also, es kommt, es geht in der Parteienentwicklung, da ist, aber es flattert nicht einfach aus.
Aber müssen wir uns dann an Modelle wie jetzt Minderheitsregierungen in Zukunft dann gewöhnen, weil sie häufiger fortkommen werden?
Ja, ich finde, wir müssen ein bisschen mutiger auch als Sicherheitsdeutsche Labilität wagen, wenn dadurch eine Mitte-Regierung sich konsolidiert und diese nicht missbraucht, um eine Mehrheit mit Radikalen herzustellen, finde ich, das ist durchaus ein Weg, den man gehen kann. Unser Nachbarland, jetzt außer Saarland, die Niederländer probieren das jetzt auch mal in einer besonderen Weise. Und das ist ja auch ein Beweis, dass es nicht automatisch immer nur alles brauner wird weltweit, sondern dass die mit einem D66 sportlichen jungen Typ, also nicht verlässlich langweilig, weil ich bei uns sie, sondern ganz anders, hätte wohl, haben sie, glaube ich, gesagt. Also wird alles gut, so ein Spruch auch am Ende, den Wilders da besiegt haben. Das ist schon auch ein Phänomen. Die Portugiesen haben gerade mit überwältigender Mehrheit einen Sozialdemokraten an die Spitze gewählt und Populisten bekämpft. Es gibt auch immer wieder diese ermutigenden Beispiele. Und das zeigt nochmal auch, dass wir bei der Problematik, mit der wir angefangen haben, mit Ungewissheit regieren zu müssen und strategiefähig zu bleiben unter Rahmenbedingungen von Ungewissheit, also irritationsfest werden, überraschungsfest werden, eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten des Unerwarteten, das muss uns doch umtreiben, dass wir daneben setzen müssen Positivität, die einen Ausweg, also eine Zukunftsgeschichte als Zukunftsnarrativ dieser Demokratie über gelingendes Leben, über gutes Regieren. Diese Geschichte brauchen wir. Nichts hasst eine autoritäre Bewegung mehr wie Positivität. Weil die machen ja ihre Geschichte mit den Ressentiments dessen, was nicht klappt. Und haben in Deutschland große Resonanz, weil wir natürlich zu dieser Jammerfolklore auch neigen.
Ja, Sie haben ja heute in dem Gymnasium auch gesagt, dass quasi der deutsche Wutbürger insofern, dass er einfach nach Hause kommt und entweder Politik oder Medien die Schuld gibt und sich einfach aufregt, was nicht alles funktioniert.
Ja, das der haben Wutpegel Sie ja steigert sich bis abends an, ja, an sich nicht funktionierender Mobilität. Das ist unser Leben doch so beeinflusst, wie wir Zeitpuffer permanent einbauen müssen, um irgendwie von A nach B zu kommen. Und das erzählen die Kinder, das erzählen alle zu Hause. Und das macht schon viel aus, den Wutpegel zu steigern. Und dann kommt Angst hinzu, für die wir auch anfällig sind in diesem Land. Viel ängstlicher, risikoaverser als andere Länder. Das macht den Unterschied. Und deswegen wählen wir auch ängstlicher, nicht experimentell, das Bekannte, nicht das Unbekannte. Aber manchmal hat man den Eindruck, wir sind kurz davor, auch Angstbeauftragte in Unternehmen zu benennen. So weit sind wir schon. Ne? Also lustvolle Angst, die viele umtreibt.
Die wären aber vielleicht zu ängstlich, um sich freiwillig zu melden.
Ja, kann sein. Aber es ist schon ein Phänomen, finde ich, was uns von anderen politisch-kulturell...
Aber machen Sie sich dann, wenn Sie auf die Stimmung in Deutschland gucken, ich fand, das waren jetzt heute ermutigende Beispiele von Schülern, von einem Ortsvorsteher, ja, von total Bürgern, mit denen wir gesprochen haben, ja, die sich auch für Demokratie einsetzen, für Demokratie interessieren, die demokratisch denken. Ja. Machen Sie sich aber generell, wenn Sie die Stimmung in Deutschland wahrnehmen, Sorgen, weil es eben auch einfach viele, nein, gibt, die wütend sind und die sich nicht wahrgenommen fühlen?
Nein, weil der Ausweg einfach da ist. Wenn ich hier hingucke, sehe ich doch den Ausweg. Wir müssen die bessere Party machen. Darum geht's. Dann kommen alle. Wo ist praktisch die leidenschaftliche Mitte, die aufbruchsbereit ja hier sitzt? Man muss es ansprechen. Wir gehen doch gerne mit. Und wo können wir es selbst in die Hand nehmen und gestalten? Andere begeistern für das, wie unser Leben jetzt ist, die Freiheit zu verteidigen. In jeder Facette. Und gegen alles sich zu wehren, was sich dem widersetzt. Es liegt an uns. Und nicht nur da zu sitzen, ängst zu sein, zu warten, dass andere vielleicht berichten darüber, dass die anderen etwas größer werden und das Autoritäre zunehmen. Es liegt immer an uns selbst. Und da gibt es so viele ermutigende Beispiele, wie man im Gelingen erkennen kann, dass auch Vertrauen zu diesem System wächst. Denn klar, die Demokratie hat zwei Versprechen, das soziale Aufstiegsversprechen und Problemlösung. Und wenn das nicht funktioniert, dann wendet man sich ab.
Sie müssen in dem Kontext den Leuten, die den Podcast von heute Vormittag noch nicht gehört haben sollten, noch mal kurz erklären, als Sie von der Party gesprochen haben in Kibo, erzählen Sie doch mal, von welcher Party Sie da gesprochen haben.
Das kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe einfach diese Metapher
genannt. Ich helf ihm auf die Sprünge. Er sprach von einer Stifler-Party.
Ach so, ja.
Und sagte den Schülern, ob sie denn noch wüssten, was mit Stifler gemeint ist. Und tatsächlich gab es Schüler, die sich, stimmt, an
American Pie
erinnern konnten. Und ich stellte mir dann kurz vor, wie bei Karl Rudolf Korte zu Hause eine Stifler-Party ablaufen würde.
Haben wir oft gemacht. Unsere Kinder haben oft den Ruf gehabt, Stifler-Partys bei uns zu veranstalten.
Wie sieht denn eine Stifler-Party aus, Herr Korte?
Ja, da fehlt Ihnen die Fantasie. das ist ja genau diese Aura auch, man muss da einfach hin.
Ja.
Und man kann es gar nicht darüber berichten, wenn man nicht da war. Darum geht es. Und wer muss einfach hin in die Mitte? Also wir europäisch sowieso, jeder will Mitglied der Europäischen Union werden, nicht ohne Grund. Hier zu leben ist das Paradies für die allermeisten Menschen. Warum feiern wir das nicht mehr? Warum sind wir da nicht Selbstbewusstsein der Größenordnung? Wir sind viel größer als die Amerikaner und die Russen. Und daraus erwächst, finde ich, Zuversicht. Und ich finde, das ist immer ein Ansatzpunkt, nicht nur mit Positivität umzugehen. Und wenn man dann noch die 5 Beispiele hat, bei denen es schon gelungen ist, also ich sage mal, überall ist Lüdenscheid. In 2 Jahren haben die Deutschen es geschafft, eine Autobahnbrücke wieder zu bauen. Immerhin noch zweispurig, aber es ist gelungen. Wenn man noch 4 andere Beispiele finden, im Bildungsbereich, im Aufstiegsbereich, Sprachbereich, wie auch immer, im Migrationsbereich, dann verstehen wir doch, dass Politik in einer komplexen Gesellschaft nicht schnell alles lösen kann, aber doch auf dem richtigen Weg ist.
Selbst die Bahn hat jetzt mit den Teilsanierungen angefangen, schnell zu sanieren, in Teilen.
Ja, also wir haben ja die Riedbahn hier, fand ich auch ein beeindruckendes Modell. Ich bringe das auch oft. Das ist noch nicht alles perfekt, aber die erste Idee, einfach mal umzusetzen, alles stillzustellen, zu erneuern und dann zu fahren, ist eigentlich gar nicht so revolutionär, auch wenn ich nicht aus dem Bau komme. Oder wäre ich vielleicht auch früher, wenn ich mal nachgedacht hätte, auch drauf gekommen, dass das Sinn macht. Aber es funktioniert ja.
Und solche
Beispiele helfen doch einfach. Auch mit diesem Sondervermögen, also mit unseren finanzierten Steuergeldern, etwas Sinnvolles zu machen.
Ich hätte jetzt tatsächlich, weil ich mir gedacht habe oder weiß, dass Sie ein leidenschaftlicher Demokrat sind und dass Sie eine Stärke daraus entwickeln, wenn Sie für den demokratischen Diskurs und für Zuversicht argumentieren und sprechen, hätte ich einmal tatsächlich eine Frage an Sie gestellt, die den Blick auf uns alle eher richtet, weil wir jetzt sehr viel über Politik und über politische Akteure gesprochen haben. Sie haben es jetzt eben schon angedeutet. Was braucht denn die Demokratie von uns heute?
Die braucht, dass wir Teilnahme und Teilhabe wahrnehmen und nicht die Demokratie als Lieferando-Demokratie verkommen lassen, bei der man nur bestellt. Wie im Hotel, da räumt jemand für Sie auf. Das macht zu Hause ja auch keiner. Es ist also anstrengend, mit Zumutungsmut umgehen zu können. Also nicht nur servicemäßig irgendwie etwas ankreuzen und denken, die machen das. Nee, sie hängt von uns selbst ab. Das ist, denke ich, ein zentraler Impuls. Und um uns dafür zu belohnen, sage ich ja immer an Wahltagen, eine gute Flasche kalt legen. Eine Wahlparty feiern, die Freiheit feiern. Tausende von Menschen
sind ja nie zu Hause.
Gestorben. Nein, aber sind gestorben. Ich bin immer leider nur Brieffehler, weil ich nie dabei bin. Ja, das stimmt, aber kann man ja nachholen. Die Flasche bleibt ja kalt. Aber das ist doch ein Punkt, sich klarzumachen, dass es eine Besonderheit ist, die wir auch nicht konsumieren sollten. Egal, ob wir jetzt beide Gewinner sind oder nicht, einfach, wenn Sie gewählt haben, die Nachbarn klingeln und sagen, kommt rüber. Darauf sollten wir anstoßen. Wir haben wieder es geschafft, bei verschiedenen Angeboten unterschiedlicher Akteure frei zu wählen. Tausende sind weltweit gestorben oder hätten die große Sehnsucht, einmal im Leben frei zu wählen. Und das zieht an uns vorbei. Und deswegen finde ich schon so eine Wahlparty, es muss ja keine Stifler-Party sein, aber es ist einfach eine bürgerliche Party, so wie Sie sich vorstellen.
Kurze Frage, Herr Korte, würden Sie, nur damit ich einmal dabei gewesen wäre.
Vielleicht das wird nicht aufgeklärt, nein. Wir müssen mal einen Cliffhanger machen, vielleicht in einem der Podcasts werden wir das dann
auflösen. Ich werde Sie jedes Mal darauf ansprechen,
gut, Herr Korte. Gut.
Herr Korte, es ist gute Sitte, dass ich Sie am Ende einer jeden Podcast-Folge, deswegen natürlich auch heute, frage, was die Woche oder morgen noch so ansteht. Das ist jetzt die Prüfungsfrage, ob Sie wissen, wo wir morgen hinfahren oder ob ich Ihnen auf die Sprünge helfe.
Es sind mehrere Termine für morgen angesetzt. Ich habe mich verlassen auf den Fahrer, das war vielleicht voreilig. Gebe ich zu, aber da ist ein tolles Programm, auch bei Stricken gegen Rechts. Das habe ich mir natürlich sehr gut gemerkt, bei dem wir unterwegs sind, als ein Beispiel, was morgen ansteht.
Herr Korte, ich bedanke mich bei Ihnen für eine total lebendige Sonderpodcast-Folge hier in der VRM vor Publikum. Danke für die Einblicke, für die Analysen, so wie wir sie kennen, wie wir sie, glaube ich, auch alle schätzen. Das macht mir auch immer eine sehr, sehr große Freude. Ich muss es ja auch jede Woche aushalten mit Ihnen und wir finden uns zusammen. Und zur Aufklärung, Herr Korte, morgen geht es um 10 Uhr los.
Ja.
Wie wir da hinkommen, sprechen wir nachher noch ab, ob Sie sich morgen schon in den Bus trauen oder selbst fahren. Es geht los nach Aich. Dort ist nämlich der VG-Bürgermeister Maximilian Abstein für uns eine sehr interessante Figur. Der war nämlich bis 2023 CDU-Mitglied, ist dann aus der CDU ausgetreten und macht jetzt als parteiloser VG-Bürgermeister weiter und hat in Aich diejenigen, die sich mit Wählerwanderungen und Wahlergebnissen in Rheinland-Pfalz auskennen, auch kein ganz einfaches Pflaster dann vor der Haustür. Danach fahren wir an das Gymnasium Niederolm, um wieder mit jüngeren Menschen über Politik zu sprechen, auch wieder ein Sozialkundekurs. Und dann ist tatsächlich der Punkt, den Sie angesprochen haben, wir fahren nach Nierstein und sprechen mit Vertreterinnen von Stricken gegen Rechts, warum sie sich für die Demokratie einsetzen. Ich möchte diesen Podcast nicht beenden, ohne mich natürlich bei Ihnen im Publikum zu bedanken. Danke, dass Sie heute da gewesen sind. Aber ein ganz, ganz großes Dankeschön an Laura und Tita, die hinten stehen und schon wieder am Arbeiten sind, weil nämlich währenddessen der Live-Blog weitergeht, der Live-Ticker, und an den lieben Mike, der dann heute am Ende des Tages es geschafft haben wird, 3 Podcast-Folgen geschnitten und online gestellt zu haben. Und ohne Herr Korte,
zumindest Mitarbeiter, die arbeiten, ne?
Ohne diese ganzen fleißigen Hände rundherum wird nämlich auch gar keiner mitbekommen, was wir hier den ganzen Tag so erzählen. Deswegen einen ganz großen Applaus bitte mal für alle, die hier dran beteiligt sind. Und Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen im Publikum, dass Sie es so lange mit uns ausgehalten haben und die vielen Frotzeleien mitgemacht haben und möchte nochmal darauf verweisen, dass wir da hinten 40 Exemplare des neuen Spiegel-Bestsellers Wählermärkte 2.0 von Karl-Rudolf Korte bereitgehalten haben. Wer Interesse daran hat, sich ein Buch mitzunehmen und es von ihm himself signieren zu lassen, kann natürlich gerne sich hinten anstellen und sich ein Autogramm oder eine Signatur holen. Und wenn es nicht ausreicht, der Korte, dann füllen Sie auf, oder?
Ja, ja, klar, wird aufgefüllt. Und wir sehen uns ja alle wieder am Sonntag dann aus dem Stuttgarter Wahlstudio.
Ich würde es mir, wenn es für Sie okay ist, vom Fernseher angucken und jetzt ja, nicht nach Stuttgart fahren.
Okay.
Okay. Das können wir uns darauf verständigen?
Geht.
Ja. Das wäre der dritte Tag dieser Woche, das wäre vielleicht ja, ein bisschen viel. Das,
man kann es auch übertreiben. Ja.
Herr Korte, vielen lieben Dank. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Podcast gehört haben oder im Livestream dabei waren. Vielen Dank an Sie hier bei der VRM. Wir hören und sehen uns morgen. Mhm. Dann geht's weiter auf unserer Demokratietour. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Vielen Dank. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss.
Das war Korte und Rink. Ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.